Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM um 16 Uhr, hier ist die Plattform. Willkommen zu einer neuen Ausgabe dieser Sendung auf der 102,6 bei Radio Free FM. Heute haben wir ein Thema, ja, das auch, glaube ich, super spannend ist, und heute geht es um Zirkus, Artistik, und wir haben jemanden zu Gast, den man in Ulm, glaube ich, sehr gut noch kennt. Das ist Lea Thoran-Jenner aus ihrer Zeit in Ulm, vor allem auch durch Aerobic bekannt, eine der weltbesten Aerobic-Mädels in Deutschland, sowieso Spitzenklasse, und heute ist sie, ja, nach längerer Welt, ja, wie soll man sagen, Reise nicht, Welt, ja, Aufenthalt in der Welt, da kommen wir aber gleich dann drauf, auf jeden Fall bei uns bei Radio Free FM, und ich freue mich, dass sie da ist. Hallo Lea. Ja, willkommen hier zurück im Radio.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Ja, wenn ich sage zurück, heißt das, dass wir nämlich vor 9 Jahren schon mal gemeinsam Sendung gemacht haben. Damals hat das, über was wir gleich sprechen, nämlich deine Zirkusakrobatik quasi so begonnen. Oder hattest du gerade eine Zusage? Inzwischen sind wir 9 Jahre weiter und es gibt viel Spannendes. Damit die Hörer dich erstmal kennenlernen, die noch nichts von Lea Thoran-Jenner wissen, würde ich vorschlagen, Lea, wir stellen dich ganz kurz vor. Einfach so in Kürze das Wichtigste zu dir und vielleicht auch der Bezug zu Ulm. Und naja, einfach damit die Hörer nochmal wissen, wer vielleicht schon nochmal oder den Namen schon kennt, aber nicht so genau weiß, wer die Lea Thoran-Jenner ist.
Klar, gerne. Gerne. Also ich heiße Lea, ich bin 28 Jahre alt. Ich bin hier aufgewachsen in Ulm. Allerdings komme ich nicht ursprünglich aus Ulm. Mein Vater ist Spanier, meine Mutter kommt aus Hamburg. Aber ich habe im Prinzip meine ganze Jugend hier verbracht, war hier auf dem Schubert-Gymnasium und wie gerade schon gesagt, bei dem Aerobic-Team hier in Ulm, beim SSV Ulm. Und nach meinem Abi konnte ich dann meinen großen Traum ausführen, erleben im Prinzip, indem ich auf die Zirkusschule in Montreal gegangen bin. Das ist eine Zirkusschule, die kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine Tanzschule, also wo man eine richtige Ausbildung dann hat. Und seit 2014 bin ich jetzt professionelle Zirkusartistin und arbeite auf der ganzen Welt. Tour war schon auf fast allen Kontinenten mit meiner Nummer, mit verschiedenen Zirkussen. Und es ist mein absoluter Traumjob. Ich bin total glücklich, das machen zu können und auch das machen zu dürfen.
Also auf jeden Fall, ja, Jugendtraum ist in Erfüllung gegangen. Du hast es vorher angesprochen, deine eigentlich sportliche, ja, oder Zirkus ist ja, oder Akrobatik hat ja auch ganz viel mit Sport, und deine Beweglichkeit hast du irgendwo schon beim Aerobic dann erlernt und erfahren. Wann hast du denn gemerkt, dass du an der Stelle mit Bewegung und mit solchen, ja, mit so einer Kunst, sage ich mal, dass es dein Ding ist und dass du es besonders gut kannst?
Ja, also ich glaube, das war fast sogar andersrum. Ich wollte schon immer in den Zirkus. Als ich schon ganz, ganz klein war, habe ich die ganze Zeit meinen Eltern irgendwie davon überreden wollen, dass ich in den Zirkus möchte. Und die meinten halt, ja, das ist ein bisschen unmöglich für dich, weil du halt nicht aus einer Zirkusfamilie kommst. Meine Eltern, die sind an der Universität tätig und die kennen sich im Zirkus eigentlich gar nicht aus. Und die haben mich dann mit 5 Jahren zum Turnen geschickt, weil sie meinten, ich hatte so viel Energie und wollte unbedingt Handstand und Rad lernen, dass sie mich dann erstmal zum Turnen geschickt haben, so ein bisschen, damit ich halt meine Energie so ein bisschen loswerde. Und da habe ich im Prinzip dann auch gelernt, einfach, ja, Körperspannung und Beweglichkeit und Kraft und Akrobatik und so weiter. Mhm. Und habe dann später gewechselt zum Sport Aerobic, was besser gepasst hatte. Und im Prinzip, als ich erst 15 war, also ich habe bis 15, also auch sehr, sehr intensiv trainiert. Und mit 15 habe ich dann festgestellt, ich kann doch noch Zirkusartistin werden. Das ist im Prinzip eigentlich immer gut möglich, auch wenn man einfach eine Sportlerausbildung davor hatte. Und dann habe ich die Zirkusschule in Montreal kennengelernt und habe mich dann dort bewerben können nach meinem Abi.
Die Schule ist, glaube ich, dann in der Welt eine der, oder beziehungsweise schon eine besondere Schule, eine der wenigen, die es überhaupt, glaube ich, gibt. Gell? Also schon, also, ja, wie soll man sagen, einfach in der Welt hat einen Namen, glaube ich. Gell?
Ja, genau. Also es gibt nicht so viele Zirkusschulen. Es gibt mehr und mehr auch in Europa. Aber die Zirkusschule in Montreal ist halt eine der besten, weil sie direkt auch neben dem Cirque du Soleil ist. Also Montreal ist eine Stadt, wo es ganz viel Zirkus gibt. Vor allem diesen modernen Zirkus. Also wir haben keine Tiere. Schminke ist dezent. Kostüme sind eher elegant und diese Art von Zirkus gibt es einfach, ist ein bisschen dort geboren in Montreal und deswegen ist das eine ganz tolle Schule dafür.
Mhm. Zum Zirkus würde ich gleich gerne noch kommen, wo überhaupt der Zirkus herkommt, ob das irgendwo aus einem bestimmten Land oder irgendwas kommt. Was ich dich fragen möchte, gibt es denn für das, was du heute machst, eigentlich wahrscheinlich auch bestimmte Voraussetzungen, dass man zum Beispiel was Körper angeht, du hast Körperspannung angesprochen, bestimmte Befähigung oder Größe oder irgendwie Voraussetzungen mitbringt oder kann das im Prinzip mit Training jeder erlernen? Oder ist da einfach ganz viel Grundtalent auch, das man einfach haben muss und der eine kann es und der andere kann es nie und kann so viel trainieren, wie er will und wird es nicht erreichen? Wie ist das eigentlich?
Also ich glaube, das hat ein bisschen was von beidem. Also es ist auf jeden Fall sehr viel Training damit, ist damit verbunden. Das heißt, man muss erstmal Lust dazu haben. Das würde ich sagen, das ist eine große Voraussetzung, Lust zu haben, so lange an einer Sache zu üben, bis man sie dann schafft. Klar braucht man halt eine gewisse Beweglichkeit und eine gewisse Kraft, die man sich aber eigentlich sehr gut erarbeiten kann, wenn man jung anfängt. Wenn man später anfängt, muss man da halt härter dran arbeiten. Und dann ist es auch noch dieses auf der Bühne stehen wollen. Das wollen ja nicht unbedingt alle Menschen. Und das gehört aber auch dazu. Also ich habe auch Freunde, die ganze Ausbildung gemacht haben und dachten, das finden sie ganz toll. Und dann ist ihnen irgendwann auf der Bühne dann klar geworden, eigentlich stehen sie gar nicht so gerne auf der Bühne, sondern sie trainieren lieber. Und dann gibt es andere Leute, die stehen eigentlich vor allem gerne auf der Bühne und wollen jetzt nicht Ewigkeiten trainieren, sind dann aber nicht so gut und dann ist es schwieriger. Das heißt, es ist schon die Mischung, die es macht, aber vor allem steckt sehr viel Arbeit dahinter.
Mhm. Jetzt so Kunststücke, wie du sie beherrschst, zum Beispiel dann, ich weiß, es ist die
Akrobat. Equilibristik.
Genau, eben, ja, ich habe es eben schon gesagt, aber nicht so hundertprozentig. Solche Dinge zu können, hat ja sehr, sehr viel mit Gleichgewicht zu tun, mit Kraft natürlich auch. Kann das wirklich jeder lernen oder ist das wirklich eine Talentsache, auch so den Körper zu beherrschen, so die Kraft irgendwo umzusetzen? Ich meine, wenn jetzt da jemand kommt, der ganz groß und schwer ist, vermutlich der kann trainieren, so viel er will. Das wird nicht klappen. Eher eine kleinere, zierliche Person, denke ich, die ist leichter. Vermute ich mal, hat es da einfacher. Ist das?
Ja, also auf jeden Fall gibt es im Zirkus verschiedene Disziplinen. Es gibt einige, die sind akrobatischer. Es gibt andere, die sind mehr sowas wie Jonglage, also wo man einfach Gegenstände manipuliert. Und ich glaube, jeder kann so ein bisschen was für sich finden, was ihm gut gefällt. Also jemand, der jetzt groß und stark ist, könnte zum Beispiel jemand sein, der jemand anderes hochhebt, während jemand, der klein und zierlich ist, kann hochgehoben werden, so ungefähr. Jemand, der beweglicher ist, zum Beispiel in der Luft, ist es schöner mit, einfach, wenn man schöne Spagate hat und schöne Linien hat am Körper, ist es einfach schöner, die zu präsentieren, als wenn man sich nicht so gut bewegen kann. Deswegen sind in der Luft meistens Leute, die irgendwie eine Tänzerausbildung haben. Das heißt, klar, man braucht Grundsachen, die man hat, aber man kann aber auch dann finden, also was zu einem passt, welche Disziplin zu einem passt, während man die Ausbildung dann macht.
Aber Aerobic hat dir mit Sicherheit dann auch in der Richtung sehr geholfen, weil ich weiß, beim Aerobic hattet ihr ja auch Übungen, wo man dann zum Beispiel sich auf den Händen auf den Boden setzt und dann die Füße hochnimmt, zum Beispiel rotiert und lauter so ganz spannende, für den Laien erst einmal ganz schwierig aussehende Figuren und Übungen. Ich meine, da habt ihr dann schon ein Vortraining sozusagen oder Vorbildung, wenn man das vielleicht so nennen kann.
Ja, total. Also ich hatte auch viele Sachen gelernt durchs Aerobic. Also auf einmal hat man die ganze Beweglichkeit und die Kraft erstmal. Das ist die Voraussetzung für fast alles danach. Man hat aber auch diese Bühnenerfahrung durch die Wettkämpfe, dass man im Prinzip auch schon es gewohnt ist, aufzutreten. Und man hat ja auch nur so eine gewisse Zeit, in der man seine Übung ausübt. Also es ist ja ähnlich wie auch auf der Bühne. Man hat nur eine gewisse Zeit auf der Bühne. Und das hat mir, glaube ich, schon sehr viel auch weitergeholfen. Auch diese Präsenz, also dass man das Publikum direkt anguckt und das gehört ja auch dazu. Also jetzt gucke ich das Publikum an, damals habe ich halt die Kampfrichter angeguckt. Man verkauft sich, also diese ganzen Sachen, da konnte ich schon sehr viel von profitieren. Und dann auch, ja, wie du auch gesagt hast, also einige Übungen auch ganz konkret, die kann ich habe zum Beispiel eine Figur, die nennt sich die Taucherdrehung, die ist auch immer noch in meiner Zirkuskür jetzt drin, die ich damals beim Aerobic gelernt habe. Also ich konnte schon auch einige Sachen ja einfach mitbringen.
Aha, ja, also auf jeden Fall, Aerobic hast du dann gemacht. Über wie viele Jahre war das dann ungefähr?
Ich meine, ich habe angefangen mit 11 und bis zum Ende, also 8, 9 Jahre.
9 Jahre, ne? Das ist ja schon auf jeden Fall schon auch eine recht lange Zeit. Und dann hast du dich ja entschlossen, dort zu bewerben. Und jetzt, wie ging das? Also hast du verschiedene Schulen angeschrieben, so für Artistik oder Akrobatik? Artistik, ja, klar, akrobatische Argumente. Elemente gibt es in der Artistik, aber hast du dann verschiedene Schulen angeschrieben in aller Welt und dich dort überall vorgestellt oder wie lief das damals dann?
Also ich habe das ein bisschen extremer gemacht. Ich wollte unbedingt auf diese Schule in Montreal, das war für mich die Schule, auf die ich wollte. Und dann habe ich mir gesagt, auf die muss es, das muss auch schaffen, das muss auch klappen. Also ich habe super stark trainiert, um diese Aufnahmeprüfung zu schaffen, die recht schwierig ist. Es geht über 4 Tage und es sind verschiedene Etappen, wo man auch dann ausgeschmissen wird jeden Abend und so. Sehr hart, aber ich habe keine andere Schule angeschrieben, weil ich unbedingt auf diese wollte. Und ich dachte, wenn es nichts wird, dann hätte auch, wäre auch nicht auch der ganze Zirkustraum zerplatzt. Also dann hätte ich wahrscheinlich was studiert und was ganz anderes gemacht. Aber weil ich das so sehr wollte, habe ich auch alles dafür gemacht, dass es funktioniert.
Also hopp oder top sozusagen.
Ja,
das heißt,
ja.
Diese Schule ist, wie ich schon sagte, eine ganz besondere Schule. Das heißt, wie viele Schulen oder wie viele solche überhaupt Institute oder Schulen gibt es dann in der Welt überhaupt? Gibt es da nur ganz wenige oder gibt es da in jedem Land oder ich sage in jeder Großstadt eine? Wahrscheinlich nicht, oder?
Also es gibt ein paar auch, die langsam bekannt werden. Es gibt eine in Brüssel, es gibt eine in London, es gibt eine in Berlin auch, es gibt eine in Kiew. In Frankreich gibt es mehrere. Also es gibt schon, ich würde sagen, ja, so 5, die richtig gut sind, 10, die in Ordnung sind. Ich glaube, man muss ein bisschen auch finden, was die richtige Schule für einen ist. Also die in Montreal ist schon eine der härteren Schulen. Wird man auch sehr, sehr gedrillt. Wir hatten sehr, sehr, sehr viel Training. 8 bis 10 Stunden pro Tag ist eigentlich ganz normal.
8 bis 10 Stunden?
Ja, also, weil man natürlich auch verschiedene Sachen lernt. Also ich hatte als Hauptdisziplin mache ich das Sierrad. Das ist ein großes Metallrad, in dem man sich dreht auf dem Boden. Aber wir hatten auch alle möglichen anderen Sachen über Jonglage, Handstand, auch Tanzen, auch Theater, auch Gesangsausbildung. Also wirklich, ja, so richtig viel. Das heißt, das Training, die 8 bis 10 Stunden waren jetzt nicht 8 bis 10 Stunden Krafttraining. Machen. Das hätte wahrscheinlich niemand geschafft. Aber es war schon so, dass man anfängt, vielleicht hat man 2 Stunden Ballett, dann 1 Stunde Handstand, dann 1 Stunde Beweglichkeit, dann 2 Stunden Zierrad, also dann seine Spezialität. Und dann am Nachmittag, Abend hat man dann vielleicht nochmal Gesangsunterricht, Theater, also Sachen, die vielleicht ein bisschen leichter sind auf den Körper. Aber ja, es war schon sehr, sehr anstrengend. Und es sind nicht alle Schulen ganz so hart. Und es gibt auch Schulen, die sind bekannter für einige Disziplinen als für andere Disziplinen. Also wenn man sich ein bisschen auskennt, kann man auch gucken, welche Schule zu einem passt. Und ich glaube, Montreal war die richtige für mich.
Das heißt, bestimmte Artistik-Elemente haben an bestimmten Schulen einfach, wie soll man sagen, vielleicht die besten Trainer oder die beste Geschichte oder die besten Artisten hervorgebracht und dann ist das bekannt und dann geht man halt zu dem oder da weiß man schon, dass der Trainer oder der Ausbilder, so ist das,
genau,
oder?
Genau.
Ah ja. Also auf jeden Fall deine Wunschschule und du hast ja geschafft, hast gesagt, 4 Tage waren dann wirklich die Einstellungsprüfung. Was muss man dann machen? Muss man vorturnen oder macht man 4 Tage lang dann?
Ja, also wir waren da sehr viele. Ich bin auch extra nach Montreal geflogen dafür, weil mir gesagt wurde, da hat man bessere Chancen. Die haben auch noch, die gehen auch nochmal nach Paris und ich glaube nach Toronto und Vancouver, also die suchen noch ein paar andere Städte aus und man kann auch ein Video reinschicken. Und im Prinzip ist es so, es geht über 4 Tage. Der erste Tag, da wird im Prinzip Kraft und Beweglichkeit abgenommen und da wird erstmal extrem gefiltert. Also ich glaube, wir waren um die 200 Leute, die da waren vor Ort und am Ende vom ersten Tag waren vielleicht noch 100 dabei und die wollen einfach nur sehen, kannst du Spagat, kannst du Überspagat, kannst, wie viele Liegestützen kannst du, wie viele Klimmzüge kannst du. Also einfach ganz, ganz krass einfach nur. Hast du dich vorbereitet?
Ein Fitness-Link.
Genau, Fitness. Und, genau. Ja. Und dann am nächsten Tag ging es um Akrobatik und um Tanzen und um Theater. Ja. Das heißt, man kann da vorturnen. Das war auch richtig so vorturnen. Also die hatten Elemente, auf die konnte man sich vorbereiten. So ein ganz, also in Anführungszeichen einfach für Turner, aber für Leute, die jetzt nicht so turnen, jetzt ist es nicht so einfach. Also sagen wir so Handstand abrollen, ein Salto, Radwende, Flickflack. Also so einfach so Grundturnübungen. Und dann Tanzen, da wurde uns das vorgemacht, das sollten wir nachmachen und wir sollten auch improvisieren und die wollten ein bisschen gucken, wie wir uns auf Musik bewegen können. Und was die Präsenz wir auch haben. Und dann Theater, das war eine Improvisation. Also es war im Prinzip, man wurde zu zweit aufgerufen. Wir waren immer so in Gruppen von 20, 30 Leuten, wurden wir zu zweit aufgerufen. Improvisation, ihr seid zu spät, los. Und dann ging es los und man musste was machen. Und es war auch ziemlich krass, weil es war Englisch oder Französisch. Das konnte man sich aussuchen, weil es beide Sprachen dort gibt. Aber ich weiß noch, ich habe damals diese Improvisation mit jemandem gemacht, der konnte gar kein Englisch, der konnte nur Französisch. Und mein Französisch war damals noch nicht so gut. Das heißt, ich habe dann einfach angefangen auf Englisch und er hat dann nur die Hälfte verstanden. Und damit muss man dann natürlich dann auch irgendwie umgehen können. Und das ist genau, was sie sehen wollen. Also sie wollen jetzt auch gar nicht so sehen, dass man so der beste Schauspieler ist oder der beste Tänzer, der irgendwie Technisches besonders gut kann, sondern die wollen einfach nur sehen, ist man gerne auf der Bühne, kann man mit irgendeiner spontanen Situation umgehen, kann man Musik hören. Und wenn man diesen zweiten Tag dann geschafft hat, dann ist im Prinzip der dritte Tag ist ein bisschen angenehmer, weil da kann man was vormachen, was man vorbereitet hat, also eine kleine Nummer. Da hatte ich damals diese Handstand equilibristisch gemacht und dann hat man auch ein Interview danach. Es geht eigentlich gar nicht so lange, man muss einfach den ganzen Tag drauf warten, bis man dann dran ist. Und am allerletzten Tag macht man ein Training. Und das ist im Prinzip, die trainieren, ist einfach ein Training, wie in der Schule das wäre. Und die wollen gucken, wie man mitmacht, wie man auch umsetzen kann, wenn man irgendwie verbessert wird, also was man, wie schnell man das irgendwie ja umsetzen kann. Und die wollen auch ein bisschen gucken, ob man noch andere Disziplinen auch könnte. Also man bewirbt sich mit einer Disziplin, aber dann schauen sie, ah, vielleicht würde zu dir besser das passen, probier das doch mal aus. Und das ist alles im Februar und dann die Zusage habe ich, glaube ich, gekommen irgendwie im April.
Mhm. Ah ja. Ja, also schon sehr, sehr intensiv. Und wie viele wurden dann letztendlich genommen? Du hast gerade gesagt, der erste Tag 200 wurde zu 100, reduziert, ja. Halbiert. Wie viele wurden dann am Ende denn von den ursprünglich 200 dann in die Ausbildung genommen?
Also gar nicht so viele. Also von diesen Leuten, die damals da waren, ich glaube, wir hatten vielleicht, ja, vielleicht waren 10, also von der ganzen Prüfung waren vielleicht 10 mit dabei am Ende. Dann sind ja natürlich auch noch andere Städte dabei. Also wie schon gesagt, die machen auch die Aufnahmeprüfung in Paris oder in Vancouver. Das heißt, also wir waren in meiner Klasse, waren wir 30 Leute und angemeldet hatten sich über 400 oder so. Also schon, ja, schon ziemlich krass.
Also es ist eine hohe, wie soll man sagen, wird viel, ja, werden wieder weggeschickt, einfach eine hohe,
ja, also es war,
Hürde,
wie gesagt,
Hürde da anzukommen.
Ja, genau, also am ersten Tag die Hälfte weg, am zweiten Tag nochmal die Hälfte weg und dann, die am Ende dabei sind, da merkt man schon, okay, da werden wahrscheinlich recht viele ausgesucht und dann, ja, in den anderen Städten machen die das ganz ähnlich und dann suchen die sich halt ihre 30 Kandidaten aus.
Und du warst der Einzige aus Ulm, das heißt, du bist damals dann ganz alleine darüber geflogen, du hast denen gesagt, Familie ist hier, das heißt, da ist dann, ja, bist du dann ganz alleine in die Welt sozusagen hinaus auch gezogen und hast dich da dann neu eingerichtet? Ich meine, das ist ja auch schon erstmal ein Sprung, sagen wir mal, von hier aus Ulm nach Kanada, weit weg von der Family und weit weg von Freunden, Bekannten und allen da, ja, in ein fremdes Land, wo du auch sagst mit Französisch, muss man auch dann sich wahrscheinlich erst mal dran gewöhnen. Das ist auch schon eine Herausforderung, oder?
Ja, also ich fand das total aufregend. Ich hatte darauf total Lust. Ich war die Einzige aus Ulm, aber ich war sogar, also wir hatten in meinem Jahr war noch jemand aus Deutschland, aber in der ganzen Geschichte von der Schule gab es irgendwie nur 3 Leute, die aus Deutschland überhaupt waren. Also aha, es war wirklich ganz, ganz neu. Alles auf Englisch und Französisch, das fand ich eigentlich total toll. Englisch konnte ich damals schon sehr gut und Französisch hatte ich auch in der Schule gehabt und konnte ich auch einigermaßen. Mhm. Und es geht dann ja ganz schnell. Also in ein paar Monaten, wenn man dann nur Englisch-Französisch redet, dann lernt man das wirklich sehr, sehr schnell. Und ja, die Zirkusartisten leben meistens in WGs zusammen. Das heißt, man verbringt auch wirklich sehr viel Zeit zusammen. Und Montreal ist einfach eine super tolle Stadt. Also es ist eine sehr große Stadt im Vergleich zu Ulm, aber es ist trotzdem überschaubar und es ist eine schöne Stadt. Im Sommer gibt es ja total viele Festivals und ja, es ist einfach super. Für mich war es super aufregend. Klar war es weit weg von der Familie, aber ja, es war es absolut wert.
Also du hast da keinen Heimweh bekommen, du hast dich da dann schon wohl gefühlt.
Ja, ich habe mich schon sehr, sehr schnell wohl gefühlt. Also ich habe versucht, jedes Jahr 2-mal nach Hause zu kommen, einmal im Sommer, einmal im Winter. Und meine Familie war auch, ich glaube, einmal pro Jahr sind die auch gekommen, um mich zu besuchen. Also wir haben das schon versucht, irgendwie so einzurichten. Aber ja, war absolut in Ordnung.
Was ich noch fragen wollte, gibt es da auch eine Mindest irgendwie Altersvoraussetzung? Ich meine, muss man mindestens 18 oder irgendwie sein? Oder ab wie vielen Jahren kann man denn so eine Ausbildung eigentlich dann beginnen, so eine Artistenausbildung?
Also sie wollen einen Schulabschluss. Das kann egal welcher Schulabschluss sein. Damals haben meine Eltern dann gesagt, bitte mach dein Abi fertig. Falls es nicht funktioniert, kannst du da noch was anderes machen. Das habe ich dann auch gemacht, habe ich auch gut gemacht. Und das ist eine Voraussetzung. Und die zweite Voraussetzung ist eigentlich eher ein Höchstalter. Also wir hatten jemanden, der hat angefangen mit 25, das war schon sehr, sehr alt. Mhm. Die meisten Leute sind zwischen 18 und 22, würde ich sagen.
Ah ja, machen mehr Jungs oder mehr Mädels oder etwa gleich viel dann so eine Ausbildung, wie ist das?
Ein Ticken mehr Jungs.
Tatsächlich?
Ja, ein Ticken mehr Jungs. Aber also in unserem Jahrgang war das doch sehr ausgeglichen. Die Jahrgänge davor waren das doch um einiges mehr Jungs. Ja.
Mhm. Ja, ich hätte jetzt gar nicht vermutet. Ja, also auf jeden Fall, ihr habt dann als eine Klasse sozusagen da funktioniert und habt dann zusammen eigentlich das Programm, alles miteinander, dann die sportliche oder die Gesang oder was du gesagt hast, Theater, die Ausbildung, alles dann immer miteinander gemacht.
Ja, also man hat im Prinzip einige Klassen, wie zum Beispiel Ballett, das ist dann in größeren Klassen, da waren die 15, ja, also in zwei geteilt, aber andere Klassen waren ganz kleine Klassen. Also jetzt das Zierrad, meine Hauptdisziplin, da waren wir meistens zu zweit, teilweise alleine, selten zu dritt. Also das ist schon sehr, sehr, sehr individuelles Training, sehr angepasst an jeden. Also jeder hat seinen eigenen Stundenplan und dann hat man einige Klassen zusammen.
Ah, so. Mhm. Ja, und genau. Jeder hat dann irgendwann sein Fach, und bei dir war es das Zierrad. Das kommen wir nach der Pause, dass wir mal über Zierrad sprechen, was das genau ist und wie das funktioniert. Also auf jeden Fall schon sehr schulenmäßig das Ganze, aber halt ein bisschen in anderer Form. Was ich vor der Musik noch fragen wollte, apropos Musik, ja, wieso muss man dann auch Gesang machen? Ich meine, das ist ja mehr dann so ein musikkünstlerischer irgendwo Element. Das hätte ich jetzt mit der Artistik nicht so in Verbindung gebracht. Ich meine, ich habe im Zirkus, ich muss mal nachdenken, glaube ich, noch nicht gesehen, dass da jemand gesungen hat, oder? Wie ist jetzt das?
Also ich glaube, das geht vor allem darum, die wollen die Leute so breit wie möglich ausbilden, dass man auch wirklich alles Mögliche kann. Und in modernen Zirkussen gibt es auch schon Live-Musik. Und dann, wenn jemand singen kann, dann wird einem das Mikro in die Hand gedrückt. Es gibt auch öfter mal, dass man reden muss, also dass man mit dem Mikrofon reden muss. Und ich glaube, diese Gesangsausbildung, das ist einfach, also es ist jetzt keine ganze Gesangsausbildung wie jemand, der das hauptberuflich machen würde, sondern es ist mehr so, man lernt die Techniken und man setzt sich damit auseinander. Und es ist auch so ein bisschen so, es ist sehr unangenehm für Menschen, die nicht gern singen, auf der Bühne zu singen.
Ist es auch ein bisschen vielleicht Hemmungen verlieren lernen? Genau. Und ein bisschen auftreten, egal was, wie, wo, einfach unbeschwert sein und wahrscheinlich beim Singen, das ist für viele ja auch eine Schule, Vorsingen, furchtbar. Ja. Insofern ein bisschen in der Richtung einfach schulen, dass man keine Angst hat und sich auch alles zutraut und da nicht gehemmt ist, wenn man dann vor Publikum auftritt, oder?
Absolut, also am Ende von dieser Session, von dem Singen, muss man dann vor der ganzen Schule, muss jeder ein Lied singen. Und für einige Leute ist es das Schlimmste in der ganzen Ausbildung, für andere Leute ist es das Tollste. Ich war da so zwischendrin, also ich kann nicht besonders gut singen, aber ich fand es auch nicht besonders schlimm.
Ich wollte gerade sagen, können wir dich jetzt nicht in Musikpause singen lassen.
Nein.
Ja, ich denke, wir spielen tatsächlich mal Musik in einer kurzen Pause. Ich habe hier zumindest einen Titel gefunden, der ein bisschen mit Zirkus was zu tun hat. Brian Ferry, Send in the Clowns. Oh, das passt zumindest ein klein bisschen, oder?
Ja.
Brian Ferry.
Radio Free FM mit der Sendung Die Plattform. Heute mit mir, Lea, einer Zirkusartistin.
Perfekt. Ja, wir sind wieder da. Wir haben gerade vor der Musikpause mit der Lea gesprochen über ihre Ausbildung, über die, in der Zirkus, in Zirkus, ja, Artisten, wie heißt die Zirkusschule? Artistenschule?
Zirkusschule.
Zirkusschule, doch, ja. In Montreal. Montreal ist, glaube ich, wird es gesprochen, nicht Montreal. Montreal, glaube ich, eigentlich, gell?
Es kommt drauf an, Französisch ist es Montreal.
Ah, ja, ja.
Mhm. Aber auf Deutsch Montreal.
Ja, das muss zumindest richtig sagen. Und wir haben angesprochen, du hast eine Spezialdisziplin, das Zürrad. Ich habe zwar schon auf Fotos gesehen. Ich habe schon die ein oder andere auch kurze Videosequenz auch von deinen Auftritten gesehen, aber dass es Zürrad heißt, wusste ich jetzt nicht. Vielleicht beschreiben wir doch mal, was das Zürrad ist, damit die Hörer auch eine Vorstellung haben, mit was einem Spezialgerät du eigentlich da auftrittst, was das ist.
Mhm. Also das ist ein großer Metallreifen. Man kann es sich ein bisschen vorstellen wie ein durchgeschnittenes Röhnrad, wenn jemand weiß, was ein Röhnrad ist. Das ist ein bisschen größer als ich, also so 1,80 Meter groß ungefähr. Und ich halte mich daran fest und drehe mich damit auf dem Boden. Und man kann es sich ein bisschen vorstellen wie eine Münze, die man auf dem Tisch anschnipst. Und dann dreht die sich und es ist im Prinzip ist eine große Münze und ich bin in der Münze drin. Und damit drehe ich mich um verschiedene Achsen und kann Figuren machen. Und das ist ja, es ist eine akrobatische Disziplin, die aber auch irgendwie sehr elegant ist.
Ist dieses Zürrad etwas, was es schon ganz, ganz lange im Zirkus gibt? Oder ist das etwas aus neuerer Zeit? Oder? Also ich verbinde es nur vom Sehen mit dir. Ich habe das so vor Röhnrad, ja, aber noch nie irgendwo bei jemand anderem gesehen. Also die Frage, ist das was Neueres oder was?
Also es ist eine recht neue Disziplin, die gibt es so seit 2000 ungefähr, also jetzt so 20 Jahre. Das hat damals der Herr Sir erfunden, deswegen heißt es auch Zürrad. Daniel Sir, der hat dann seinen Namen da drauf gestempelt im Prinzip. Es gibt Leute, Leute, die sagen, das gibt es auch schon ganz lange, weil es so eine Abweichung ist vom Rhönrad und die wollen das nicht so gerne haben, dass das jemand einfach so angenommen hat. Aber was daran sehr schön ist, ist, das ist wirklich eine Disziplin, die ist im Zirkus erfunden worden. Die kommt direkt auch aus Montreal. Das ist der Herr, der Daniel ist hier, der wohnt in Montreal, den kenne ich auch persönlich.
Ah.
Ja, ist auch schön. Und ja, also man könnte sagen, es ist eine moderne Zirkusdisziplin, aber die mittlerweile auch immer bekannter wird.
Mhm. Dieses große Rad hast du jetzt auch mit nach Hause genommen oder wie geht das, wenn du jetzt reist? Also gerade so ein großes Rad ins Flugzeug oder so, das stelle ich mir relativ schwierig vor. Oder wenn du jetzt zu Hause bist und auch trainieren möchtest, wie geht das dann?
Ja, also es ist gar nicht so schwierig. Man kann es auseinandernehmen, dann sind es 5 Stücke und es ist ungefähr so groß wie ein Koffer und man kann damit wunderbar fliegen. Also es ist einfach nur ein extra Gepäckstück und ja, eigentlich sehr gut transportierbar. Es ist ein bisschen schwer, es wiegt um die 15 Kilo. Deswegen meistens, wenn man in der Stadt unterwegs ist, dann halt lieber mit dem Auto, aber es würde auch im Bus gehen. Und zum Trainieren brauche ich eine harte, große Fläche, am besten irgendwie Holzboden. Und die müssen mindestens 5 auf 5 Meter groß sein. Das heißt, das ist manchmal ein bisschen schwierig, dann einen Trainingsort zu finden. Jetzt im Moment kann ich beim SSV Ulm trainieren, im Halo. Da lassen sie mich manchmal in der großen Fläche unten trainieren. Und sonst gucke ich einfach, wo es möglich ist, wo eine Halle ist. Normalerweise einfach, wenn ich eine Show habe, dann kann ich auf der Bühne davor trainieren. Oder manchmal haben sie auch noch einen zweiten Raum. Und wenn ich in einer Stadt bin, wo es auch mehr Zirkus gibt, dann gibt es da einfach Trainingshallen, wo ich trainieren kann.
5 mal 5 Meter, sagtest du gerade. Das ist ja nicht allzu groß eigentlich, oder? Ich meine, wenn ich das Studio angucke hier, der ist das schon ungefähr so die Größe?
Ja, also hier, ja. Hier könnte ich trainieren. Hier wäre das Problem, dass der Boden ein bisschen zu uneben ist.
Aha.
Der Boden muss, vor allem muss er eben sein.
Ja.
Und er muss aus einem, also das Material, Holz ist gut. Sonst auch irgendwie Beton, der glatt ist, ist auch gut. Aber das Problem ist, es ist oft nicht eben und es ist auch manchmal auf einigen Bühnen nicht eben. Und da sind so ein paar Grad, machen schon einen Unterschied, weil es ist auch, kann man sich wieder vorstellen, wie mit der Münze auf dem Tisch. Wenn man die Münze anstimmt auf dem Tisch und der Tisch ist nicht gerade, dann rollt die dann runter im Prinzip. Und es ist bei mir dann ganz ähnlich.
Oder wenn jetzt, wie hier bei dem Holzboden, sagst du so ein Parkett ist, wo dann irgendwie vielleicht eine Schwelle da ist, dann fährst du gegen die Schwelle und bummst dann irgendwo, dann liegt das Rad wahrscheinlich.
Ja, also, liegen wir beide, das Rad und ich auch.
Das ist natürlich dann problematisch. Also kommt es darauf an, dass der Unterboden einfach auch glatt ist und nichts im Weg liegt und dann das Gerät auch rollen kann. Und das, ich glaube, ihr macht auch zu zweit. Also ich sehe ja auf dem Video, dass es nicht alleine von dir dann gefahren oder gerollt. Wie sagt man denn eigentlich?
Das weiß ich auf Deutsch auch gar nicht. Gemacht.
Ja. Also auf jeden Fall, damit bist du eben, trittst du auf. Aber du trittst auch immer noch mit Partner auf.
Ja, mit Francis. Wir haben uns auf der Zirkusschule kennengelernt. Wir sind beste Freunde. Und wir haben das damals so ein bisschen für uns entdeckt. Das gab es damals auch noch gar nicht, das zu zweit zu machen. Er hat es im Solo gemacht, ich habe es im Solo gemacht. Wir drehen uns in die gleiche Richtung, denn man dreht sich mit diesem Rad nur in eine Richtung. Mhm. Das heißt, es muss auch passen, wenn man einen Partner finden möchte. Und wir haben das einfach mal ausprobiert. Und dann hat es ein bisschen gedauert, aber dann hatten wir erste Erfolge und dann haben wir gemeint, wow, wie toll, das gibt es noch gar nicht. Damit haben wir vielleicht eine Chance, auch irgendwie erfolgreicher zu werden. Und wir waren dann damals mit dieser Nummer, dann als wir aus der Schule fertig waren, bei einem großen Festival, einem großen Zirkusfestival in Paris. Das nennt sich Cirque du Dimmer. Damals haben wir dort die Bronzemedaille gewonnen.
Wow.
Und auch ein festes Engagement im Moulin Rouge in Paris. Das war für uns war ein super, super Sprungbrett, um dann auch irgendwie bekannt zu werden. Und das machen wir jetzt, also meistens arbeiten wir im Duo. Jetzt in letzter Zeit arbeite ich wieder mehr im Solo, weil jetzt gerade auch durch Corona und so wollen die Leute nicht Leute von so weit her reinfliegen. Und Francis ist Kanadier, er wohnt ein bisschen außerhalb von Montreal. Und deswegen mache ich das jetzt auch Solo. Also ich bin damals in der Schule, war ich als Solistin unterwegs, er auch. Und wir machen jetzt beides. Wir haben beide unsere Solo-Nummer und unsere Duo-Nummer.
Okay. Neben dem Syrat machst du auch noch irgendwie weiteres, habe ich verstanden. Also es ist nicht nur, dass du Syrat machst, sondern machst du auch noch den Handstand, die Äquilibristik oder weiter? Oder?
Ja, also Handstand mache ich schon auch noch ein bisschen. Jetzt nicht mehr ganz so stark, aber was ich jetzt seit einem Jahr mache, ist, ich mache auch mehr Sachen in der Luft. Ich habe einen großen Kronleuchter und mit dem schwinge ich in der Luft und mache dann akrobatische Bewegungen drauf. Und das ist ganz toll, weil es ist nochmal eine ganz neue Dimension auch für mich, so zu fliegen und auch in der Luft zu sein, was natürlich dann auch irgendwie Angst bedeutet, aber diese Angst zu überwinden und sich selbst zu vertrauen. Und das alles finde ich total aufregend. Und es ist jetzt auch so für die nächsten Monate und Jahre, worauf ich mich auch konzentrieren möchte, weil ich jetzt hier gerade auch schon so lange mache.
Mhm.
Es ist einfach toll, wenn man noch eine zweite Nummer hat, die man auch anbieten kann. Und dann, das ist jetzt meine neue Sache, der Kronleuchter.
Wie hoch über der Erde schwebst du denn?
Also jetzt das letzte Mal, wo wir das mal auf einer sehr großen Bühne hatten, da ging das hoch bis 10 Meter. Wir haben aber gesagt, wir wollen keine 10 Meter, weil uns das noch ein bisschen zu Angst gemacht hat. Aber 5 bis 7 Meter über der Bühne ist man dann schon. Da ist eigentlich nur der Trick ist es, einfach nicht nach unten zu gucken. Und der Trick ist es auch, einfach die Übung auf nicht so hoher Höhe erstmal zu lernen, bis man sie wirklich perfekt beherrscht. Und das heißt nicht so hoch, 1-2 Meter und vielleicht auch mit Matte. Und wenn man sie dann perfekt beherrscht und sich sicher ist, dass man nicht fallen wird, dann kann man auch höher gehen. Und dann ist es nur noch eine Kopfsache.
Und ne, angeleint ist man da nicht, oder?
Nee, da ist man nicht gesichert. Da muss man sich festhalten.
Ich meine, es kann ja mal bloß irgendwie was blöd laufen oder was, zum Beispiel, wenn man mal niesen muss zwischendrin oder so, mal kurz die Kontrolle verliert. Ich meine, das wäre ja menschlich oder so irgendwie.
Ja, ist ja interessant.
Dann, nicht, dass du dann runterpurzelst. Ich meine, dann in dem Moment, wo man zum Beispiel niesen muss, hat man vielleicht eine Sekunde oder einen Bruchteil irgendwo dann nicht die Kontrolle über den Körper und dann schwebt man da oben nicht mehr, sondern ja, fällt man runter vielleicht, oder?
Also es ist sehr lustig. Ich glaube, ich musste noch nie auf der Bühne niesen. Ich habe auch noch nie daran gedacht. Ich habe das Gefühl, da ist man in so einem meditativen Moment, da wird man nicht niesen. Mhm. Ich glaube, wenn man schon wirklich sehr, 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 sehr hoch geht und Sachen macht, die wirklich sehr gefährlich sind, gibt es Möglichkeiten, sich zu sichern. Also ich habe zum Beispiel Freunde, die machen eine Trapeznummer zu zweit, die waren lange Zeit beim Cirque du Soleil und da war am Ende von der Nummer geht das Trapez mit denen im Prinzip nach oben bis in die Decke rein. Und es ist dann richtig, richtig hoch, also irgendwie 20 Meter hoch oder so, das war in Las Vegas. Und die hatten, also ihre Nummer haben sie ungesichert gemacht, aber dann ganz am Ende machen sie einen Spin und werden dann ganz nach oben gezogen. Und da hatten sie eine Sicherung, dass sie sich an dem Trapez fest sichern. Einfach nur im Falle der Fälle, dass einem dann doch irgendwie, dass es zu lange dauert, dass man irgendwie schlecht wird, weil man sich halt so stark dreht oder dass irgendein technisches Problem ist, dass man dann nicht mehr runterkommt. Also solche Sachen gibt's schon. So einfach, ja, wenn es gefährlich sein kann. Aber sonst versucht man, ja, es ist halt auch, das gehört zum Zug, ist halt auch dazu. Also die Leute sehen auch gerne das Risiko. Ich habe auch schon mal ganz doofe so in der Zeitung gelesen, ach, die sind ja gesichert. Also es war jetzt nicht ich, sondern das waren andere Attesten. Ja, der ist ja gesichert, das ist ja gar nicht richtiger Zirkus. Wo man auch so denkt, ja, ist nicht ganz fair. Also ich glaube, wir versuchen, die Risiken einzugehen, die man eingehen kann. Aber wir versuchen auch, das zu machen, dass wir nicht davon sterben werden.
Also Angst darf man auf jeden Fall nicht haben oder nicht sonderlich ängstlich sein. Weil also das ist schon auf jeden Fall eine Herausforderung, also mit 10 Meter runterfallen würde. Ich will das Thema jetzt gar nicht
da so strapazieren. Man nie. Also das, ja, genau. Okay. Das ist auch so eine Sache, man denkt da eigentlich nicht dran. Ja. Also man denkt dran, sicher zu sein. Man denkt dran, dich festzuhalten. Man denkt dran, was kann man in dieser Position noch machen. Man denkt nie an, was ist, wenn ich falle, sondern das Gegenteil. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter.
Sonst wäre man auch verunsichert oder verkrampft, nehme ich an. Das wäre dann auch nicht förderlich. Ja.
Ja.
Wie ist das jetzt? Wie oft ungefähr bist du jetzt in den letzten Jahren dann aufgetreten eigentlich? Wie viel Auftritte hast du ungefähr dann mit dem Gerät oder dann Duft noch nicht? Das hast du, da bist du am Arbeiten dran. Hast du dann absolviert? Also ja?
Ja, also das ist wirklich sehr abhängig von Jahr zu Jahr. Wir haben zusammen mit meinem Partner Francis haben wir die Shows gezählt, die wir zusammen machen. Da sind wir jetzt über 1000.
1000?
Ja, über 1000 Shows. Oh. Wir sind bei 1100, glaube ich.
Wahnsinn.
Wir haben allerdings wir arbeiten schon seit 5 Jahren zusammen, seit 2015, genau. Jetzt dieses Jahr 2020 war so gut wie gar nichts. Das Jahr davor hatten wir schon recht viele, aber da haben wir ein ruhigeres Jahr gemacht, denn das Jahr 2017 und 18 waren wir fest im Moulin Rouge in Paris angestellt.
Ja.
Und da haben wir wir hatten jeden Tag 2 Shows, 6-mal die Woche. Das waren schon sehr, sehr, sehr viele Shows. Also das haben wir fast die 1000 ungefähr dort gemacht.
Wow.
Das kommt einfach extrem drauf an, wo man angestellt ist, wie. Aber bisher, also ich muss schon sagen, diese Corona-Pause ist jetzt meine größte Pause gewesen, die ich hatte seit der Ausbildung. Sonst waren es höchstens mal 2-3 Monate. Und sonst ist man ja immer irgendwie beschäftigt mit Auftreten, mit Üben, mit Performen, ja.
Bevor wir dann zu dem Thema, wo du schon überall aufgetreten bist, noch kommen, so mal die Frage, hast du eine ungefähre Einschätzung, bis zu welchem Alter du das machen kannst? Ich meine, dass du es bestimmt weitermachen möchtest, da bin ich überzeugt, weil es dir riesig Spaß macht. Aber gibt es da so eine ungefähre Erfahrung oder so eine Einschätzung, dass die du für dich selbst hast, dass man sagt, mit 40, 45, 50 geht das eher nicht mehr oder hört man auf? Oder wie ist das? Ich meine,
es ist sehr persönlich. Also die meisten Leute sagen, man kann so bis Mitte, Ende 30, Anfang 40 das sehr, sehr gut machen. Das hängt auch sehr davon ab, was für eine Disziplin man hat. Also das Tierrad zum Beispiel ist jetzt nicht so, man hat nicht so viel Impact, also man hat nicht so viele starke im Prinzip ja Impact auf die Wirbelsäule im Vergleich zu jetzt Turnen oder so. Das heißt, man kann das auch noch länger machen. Für mich persönlich ist es so ein bisschen so, ich finde es total toll, auf der Bühne zu stehen. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr so akrobatisch ist, ist es auch nicht so schlimm. Dann gehe ich vielleicht mehr über in Moderation oder in andere Sachen, die man trotzdem auf der Bühne machen kann. Und deswegen ist mein Ziel schon wirklich, das eine sehr, sehr lange Zeit zu machen. Und dann so ein bisschen meine Wunschvorstellung ist, es gibt in Deutschland so zwei Frauen, die sind ein bisschen bekannt, die machen so Turnen und die sind schon richtig alt, also schon irgendwie über 80 oder über 90 vielleicht sogar schon. Und das ist total toll. Und irgendwie die Vorstellung, wenn ich über 80 oder 90 noch ein bisschen Zierrad machen könnte, wäre das natürlich unglaublich schön.
Dann wärst du irgendwo in den, ja, wie soll ich es mal sagen, irgendwo in den, ja, Guinness-Buch oder so. Irgendwo
ja, drin, vielleicht, genau.
Weil du das gerade sagst, wie ist das eigentlich? Gibt es jetzt auf der Ebene Zierrad in der Welt viele, die das auch so können wie du? Oder seid ihr gar einzigartig? Oder ich meine, ich habe schon gelernt, du hast den Partner noch und hast auch in der Ausbildung mit wenigen anderen das wohl gelernt. Aber wie viele Künstler können auf gleichem Level wie du Zierrad fahren, Zierrad bedienen, fahren oder turnen kannst, sagen wir, oder aufführen kannst? Können denn das? Reden wir da von 10, 20, die sich alle kennen? Und das ist eben die Weltelite? Oder machen das andere 1000 auch? Ich nehme an, dass es, wenn du auf diese Artistenschule warst, dann schon, ja, nicht, dass das jeder kann, sondern dass das nur ganz wenige können.
Ja, also das ist so wie vieles, würde ich sagen. Es gibt viele Leute, die können das ein bisschen, dann gibt es weniger, die können das gut und dann gibt es nur ganz wenige, die können das richtig gut. Also jetzt im Duo zum Beispiel, da gibt es kaum Leute. Da gibt es vielleicht 2, 3 andere außer uns. Und ja, das ist wirklich unser so ein bisschen unser Trademark. Als Solo gibt es mehr Männer als Frauen auch. Da würde ich sagen, ja, gibt es eine Handvoll, so bis zu 10 Frauen, die das wirklich gut machen. Männer gibt es vielleicht einen Ticken mehr. Aber die Sache ist natürlich auch, man hat so irgendwie seinen eigenen Stil. Also es gibt verschiedene Arten, das zu machen. Und es ist mittlerweile auch eine Sportart geworden. Hier in Deutschland gibt es Leute, die so wie das Rhönrad jetzt auch das Zierrad lernen. Das sieht ja dann aber ganz anders aus, wenn man jemanden sieht, der aus dem Sport kommt oder jemanden sieht, der aus dem Zirkus kommt. Das ist einfach vom Stil her komplett unterschiedlich. Deswegen, also ich würde sagen, es ist doch noch was sehr Spezielles, wenn man das auf sehr hohem Niveau macht.
Das heißt, im Prinzip, wenn ich dich richtig verstehe, das, was du machst, ist so ziemlich einzigartig. Da muss man schon sehr, sehr weit in der Welt suchen, bis man jemand findet, der das auf dem gleichen Level und auf dem gleichen Niveau überhaupt kann. Und wenn überhaupt.
Ja.
Also du bist Weltklasse auf gut Deutsch.
Das hast du gesagt.
Das sage ich jetzt einfach mal so, weil ich dich auch kenne und weiß, was du machst, das kannst du. Und ich habe ja schon deine Aufführung auch gesehen mit Aerobic und Handstand Äquilibristik und weiß, dass das wirklich schon unheimlich gut ist. Und dass du da schon Weltklasse auf jeden Fall bist. Ich meine, du warst beim Aerobic, dürfen wir auch mal sagen, ja auch bei den Weltmeisterschaften.
Ja, das ist wahr.
Du warst ja auch bei den Weltbesten. In Deutschland warst du, glaube ich, Nummer 2 oder so oder 1.
Ja, ich war... Das ist jedes Jahr immer anders. Ich war auch deutsche Meisterin, dann mal 2, mal 3, mal 1. Das sind immer die gleichen.
Irgendwie. Ja, also du hast schon auf jeden Fall echt einen ganz hohen Level erreicht. Super. Ja, ich denke, wir spielen noch mal kurz Musik und dann würde ich sagen, sprechen wir ein bisschen auch, wo du schon überall so rumgekommen bist und vielleicht ganz kurz müssen wir auch noch sagen, wo der Unterschied zum Rhönrad ist. Das machen wir vielleicht nach der Musik. Und dann habe ich noch was gesucht. Die Band heißt Ladytron, der Titel heißt Far From Home. Passt doch auch ein bisschen, oder? Weil du meist auch Far From Home bist. Heute nicht, heute bist du nämlich hier bei uns, bei Radio Free FM Studio in deiner Heimatstadt Ulm. Die Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag sprechen wir über das Thema Zirkusartistik mit Lea Thoran-Jenner, unser Ulmer Artistin. Und die Lea ist also vor 9 Jahren in die Welt hinausgegangen und hat die Ausbildung gemacht. Wie heißt eigentlich der Abschluss? Wie nennt sich denn sowas? Ist man dann staatlich geprüfte Zirkusartistin oder wie nennt man sich sowas?
Also ich habe ein Diplom als Zirkusartistin, aber es kann man nicht vergleichen mit dem deutschen Diplom. Mhm. Aber es heißt ja ein Diplom of Circus Arts, sondern ich bin eine Zirkusartistin und eine professionelle Zirkusartistin.
Ja, schön. Also, auf jeden Fall hast du dieses dann erworben und bist dann, wie wir schon gesagt haben, seit wie vielen Jahren? Seit 2014, also seit ungefähr 6 Jahren unterwegs. Ja, Lea, da hast du natürlich in dieser Zeit ganz, ganz viel, glaube ich, von der Welt auch gesehen.
Ja.
Und an der Stelle, ich muss was einschieben, das wollte ich noch kurz, bevor wir auf die Welt kommen, das Rhönrad, Unterschied zum Zierrad, wollte ich dich noch fragen. Also das Rhönrad ist, glaube ich, bekannt, aber was ist denn genau Unterschied? Was macht die zwei?
Ja, also das Rhönrad Rennrad, das kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Hamsterrad. Das hat zwei Räder mit Stäben dazwischen und man bewegt sich auch auf so einer geraden Linie. Also man braucht dann immer eine sehr lange Fläche, um sozusagen sich dann so, ja, so rollen zu können damit und dann die akrobatischen Figuren da drin zu machen. Das Zierrad ist einfach nur ein, also es ist nur eine Seite davon, nur ein Ring. Man hat keine Griffe, keine anderen Stäbe, die da noch sind. Und man bewegt sich auch anders damit. Man dreht sich wirklich wie eine Münze in Kreisbewegung. Das heißt, die Fläche, die man braucht, die ist kreisförmig.
Ja, und aber eine grundsätzliche Verwandtschaft, dass der Herr Syr vielleicht sich an dem ein bisschen orientiert hat, ist schon denkbar, oder?
Ja, also man kann so mit dem Rhönrad auch, das nennt sich Spiralen machen, also im Prinzip wie Räder auf einer Seite davon auch so im Kreis. Und diese Spiralen kann man auch mit dem Zierrad machen.
Ah ja, schön. Also auf jeden Fall haben wir dann auch geklärt, was das angeht. Ja, dann kommen wir, was ich eben gesagt habe, du warst also in aller Welt. Mhm. Ja, wo bist du denn, hast du vorgesagt, in allen Kontinenten? Bericht doch mal, erzähl uns doch mal, wo du überall schon gewesen bist, wo vielleicht auch bestimmte Highlights waren. Du hast vorgesagt, Moulin Rouge in Paris, das ist natürlich auch sehr bekannt. Erzähl doch mal, was so alles bei dir in deiner Reisevita eigentlich schon steht und wo du schon aufgetreten bist und was vielleicht auch besonders in Erinnerung geblieben ist.
Ja, also auf jeden Fall Moulin Rouge Paris war super toll, weil es einfach auch so eine bekannte Show ist, die einfach Leute kennen auf der ganzen Welt. Einen anderen Ort, den auch viele Leute kennen, ist das Sydney Opera House in Australien.
Ja, das ist das markante Design, was immer für Australien auch, glaube ich, gezeigt
genau,
wird.
Ja, genau. Also das ist natürlich, ja, es ist für ganz viele Leute ein großer Traum, im Sydney Opera House einfach aufführen zu können oder singen zu können oder was auch immer. Die haben ja ganz verschiedene Shows dort. Und es war in meinem allerersten Jahr nach der Schule. Da war ich in einem Zirkus für ein ganzes Jahr. Der nennt sich Cirque Eloise. Das ist ein kanadischer Zirkus auch. Und da, mit dem waren wir wirklich, haben wir eine super Welttournee gemacht. Und es war einer meiner ersten großen Shows, ja, einfach in Sydney. Wir haben eine ganze Australien-Tour gemacht. Wir haben auch eine Südamerika-Tour gemacht. Waren in Santiago de Chile. Das war auch total aufregend, weil ich auch Spanisch kann. Und dann hab ich dann damals die ganzen Presseaufträge auch gemacht für die. Und jetzt zum Beispiel, letztes Jahr war ich in Japan. Das war auch toll, weil ich in Asien eigentlich noch gar nicht so viel unterwegs war. Deswegen Japan ist eine ganz andere Kultur, wo auch ganz anders geklatscht wird und ja, es einfach ganz anders angenommen wird. Dann war ich in Tel Aviv. Tel Aviv war auch eine spannende Stadt, weil ja, das war einfach auch ein Ort, wo man sonst vielleicht auch nicht so oft hinkommt oder einfach auch nicht so die Gelegenheit hat. Und dadurch, dass man einfach dort arbeitet, wohnt man ja auch dafür eine ganze Zeit und man kann dann auch Kultur mitbekommen und auch ja einfach Menschen kennenlernen, auch ein bisschen mehr vor Ort. Das fand ich total spannend. Und sonst finde ich es auch immer wieder schön, in Deutschland aufzutreten, weil ich dann hier halt meine Freunde habe, die kommen können. Ich war zum Beispiel beim Feuerwerk der Turnkunst. Das ist so eine große Turnshow in ganz Deutschland im Januar 2018, glaube ich, war das. Da sind wir durch ganz Deutschland gereist, in ganz großen Arenas, in den größten Arenas in Deutschland. Und das war total toll, weil ich dann ja wirklich, also im Prinzip meine ganze Familie, meine ganzen Freunde konnten da hinkommen. Das ist auch super spannend für mich.
Wow. Arenen, die du gerade angesprochen hast, sind auf der ganzen Welt dann überall verteilt oder gibt es jetzt Länder, die vielleicht mehr Zirkus oder Artistik affin sind jetzt als andere? Wie ist das? Also das ist gerade jetzt die Welt schon so ein bisschen genannt, Australien, Japan, also gibt es bestimmte Länder, sag mal, ich glaube in Russland zum Beispiel, glaube ich, kommen viele Artisten her. Also gibt es welche, wo das mehr oder andere, wo das weniger irgendwo interessant ist?
Ja, ich würde sagen, es gibt zwei Sachen. Einmal, wo Artisten herkommen und einmal, wo man auftritt. Ja. Wo Artisten herkommen, ich würde sagen, da gibt's, ja, das kommt ein bisschen aus der ganzen Welt. Also es gibt Leute, die kommen, so wie ich, aus einer Zirkusschule. Das sind auch Leute, die kommen aus Familien, die eigentlich gar nichts mit Zirkus zu tun haben, die einfach Lust hatten, das zu lernen. So wie ich. Dann gibt es Leute, die kommen wirklich aus Familien. Die machen das seit vielen, vielen Generationen. Und die gibt es in Deutschland, die gibt es in Frankreich, die gibt es eigentlich ziemlich auf der ganzen Welt. Gibt es auch in Russland. Und sonst in Russland ist einfach, da gibt es einfach auch viele Leute, die aus dem Sport kommen, also die jetzt irgendwie rhythmische Sportgymnastik haben, geturnt, einfach auch Balletttänzer oder so, die einfach eine super, super Ausbildung haben, körperlich schon sehr, sehr jung und die dann wechseln zum Zirkus. Und deswegen gibt es da jetzt auch sehr viele. Es gibt auch dann immer die Startzirkusse, also es gibt zum Beispiel den Startzirkus aus Moskau.
Oh ja.
Also oder aus China zum Beispiel auch. Also solche Sachen gibt es, wo man sich ausbilden kann. Und dann, wo man auftritt, ist es, ja, das ist immer sehr kulturabhängig. Zum Beispiel ist Deutschland da total toll. Die haben ganz viele Varieté-Shows und auch Theatershows. Viel mehr als andere Länder, auch gerade zum Beispiel so Weihnachtszirkusse. Das gibt's ja fast in jeder Stadt, gibt's einen Weihnachtszirkus. Und das ist für uns Artisten natürlich total toll, weil wir dann, ja, einfach viele Engagements haben, die auch eine kurze Zeit sind. Ich find's auch immer schön, wenn man nicht ganz so lange in einem Ort ist, sondern ein paar Wochen vielleicht. Und sonst ist es wirklich abhängig von, ja, von Kultur, von was die Leute gern sehen wollen. Also jetzt zum Beispiel in Japan, weil das war ein Festival, so ein riesiges Zirkusfestival in einem ganz großen Park, wo sie ganz viele Artisten eingeladen hatten aus der ganzen Welt, und man hat dann ja dreimal am Tag aufgeführt in dem Park und die Leute konnten dann an die verschiedenen Bühnen kommen und so. Das war super toll. In Australien war das jetzt wirklich ein Theater, was sich die Show eingekauft hat. Also die haben die ganze Show eingekauft und ich war dann in der Show mit drin. Das ist wirklich super, super unterschiedlich. Teilweise sind es auch gar nicht Zirkusshows, sondern es sind irgendwelche Firmen-Events, Hochzeiten oder auch Produktsachen. Also es kann wirklich alles Mögliche sein, wo wir auftreten. Und das ist auch irgendwie, was es so spannend macht, dass es nicht immer gleich ist.
Wie ist dann das, hast du jetzt immer mit einem, also wenn du jetzt unterwegs bist, mit der gleichen Gruppe Kontakt, oder kann das sein, dass du mal zum Beispiel mit einem Zirkus XY unterwegs bist und dann mit einem Zirkus ABC und da ein Teilengagement von einer gewissen Zeit annimmst, oder wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn du unterwegs bist, bist du immer mit den gleichen Leuten, mit der gleichen Gruppe, dem gleichen Zirkus, oder bist du da einfach, ja, 3 Monate hier mit dem, dann 3 Monate mit dem mit und wieder anders, oder wie ist das eigentlich dann?
Also da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Man kann entweder im Zirkus sein, so wie zum Beispiel jetzt im Cirque du Soleil, dann ist man gecastet für eine Show und man bleibt auch normalerweise sehr lange in der Show. Man tourt dann rum mit dem Zirkus, wie der Zirkus es organisiert. Das habe ich zum Beispiel dieses eine Jahr gemacht mit dem Cirque Loise. Oder man ist selbstständig. Das ist das, was ich jetzt mache. Das heißt, ich bin selbstständig, ich organisiere meine ganzen Verträge selber und ich bin dann dort, wo mich gerade Leute brauchen. Also jetzt zum Beispiel Weihnachten letztes Jahres war ich beim Zirkus Connelly in der Schweiz, in Zürich. Es sind dann 2 Monate. Man kennt dann vielleicht schon den einen oder anderen Artist, der schon ist. Also wir kannten da auch Leute, die da auch in der gleichen Show waren, weil einfach, ja, es ist ein ganz kleines Milieu und man kennt sich untereinander. Aber dann nach den 2 Monaten, dann geht man wieder auseinander und man ist in der anderen Show und da sind dann vielleicht wieder welche dabei, die man kennt, oder Leute, die man gar nicht kennt. Das ist dann immer, ja, immer unterschiedlich, immer wieder neu. Aber weil halt die Welt irgendwie, die Zirkuswelt, so klein ist und auch alle Leute irgendwie dieses gleiche Leben leben, ist man auch ganz schnell ganz eng. Also man kennt sich gar nicht und man kennt sich irgendwie schon. Und das ist immer sehr aufregend.
Wie ist dann das so von den Bedingungen? Ich stelle mir das natürlich schon sehr, also ihr werdet nicht in Luxushotels wohnen, sondern ich meine, das klassische Bild ist jetzt irgendwo so ein kleiner Wohnwagen oder so, wie man sich dann bei den Zirkussen ranrollen sieht, so diese bescheidenen Wägelchen. Ist das reell auch dann so? Oder wie ist das, wenn du jetzt dann irgendwo hinfliegst, sagen wir mal, auftrittst in Sydney zum Beispiel, hast du gesagt, wie geht das dann? Ja, also, wie sind dann die Arbeits- und Lebensbedingungen?
Ich glaube, da wärst du ganz überrascht. Ich war schon in wirklich tollen Hotels. Also das kommt wirklich drauf an, wer dein Arbeitgeber ist. Normalerweise sind ja, also haben diese Theater zum Beispiel einen Partner, einen Hotelpartner. Also in Sydney, das war einer meiner schönsten Hotels, die ich hatte, weil das Sydney Opera House hat als Partner ein Hotel, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß, aber das muss ja auch irgendwie die Bühne repräsentieren. Das heißt, die suchen sich da schon was Tolles aus. Normalerweise sind die Bedingungen echt gut. Also ich bin entweder in der Wohnung, habe eine kleine Wohnung für mich, kleines Apartment-Hotel oder ein Hotel. Und da gibt's schon einen gewissen Standard, weil ich meine, die Leute wollen ja auch, dass man glücklich ist und dass man sich gut erholen kann für die Shows. Und dieses im Wohnwagen wohnen, das gibt's auch in einigen Zirkussen, aber das gibt's immer weniger, weil es einfach, ja, es hat sich einfach verändert. Also der Zirkus, der traditionelle Zirkus, jetzt im Zirkuszelt mit Tieren und so, das, was man auch so ein bisschen noch im Kopf hat, das gibt's zwar noch, aber das ist stark am Aussterben. Einfach auch, weil mittlerweile Leute auch Tiere nicht mehr so gern sehen wollen. Und ja, deswegen ist es eigentlich, also ich habe bisher noch nie in einem Wohnwagen gewohnt. Es gibt einige Zirkus auch in der Schweiz noch, die das machen. Und ich würde es auch irgendwie toll finden, also auch das noch mal irgendwie zu erleben. Aber nö, mir geht's gut. Also ich habe wirklich tolle Hotels.
Sieht man dann eigentlich auch was von Land und Leuten? Gerade wenn du sagst, ihr seid durch Australien getourt, hast du dann auch ein bisschen Freizeit oder ist dann wirklich nur Training, Auftritt, Ausschlafen, fit machen für den nächsten Tag, wieder Gerät vielleicht putzen oder irgendwie reinigen? Mhm. Oder kann man schon auch ein bisschen was von Land und Leuten dann mitbekommen? Wie ist dann das?
Also das kommt extrem drauf an, wie viele Tage man vor Ort hat. Ich versuche immer auch irgendwie noch einen Tag anzuhängen oder einen Tag früher zu kommen, wenn es möglich ist. Einfach nur, damit ich auch das sehen kann. Mhm. Meistens hat man aber auch Zeit. Und dann kommt es drauf an, also es gibt hin und wieder mal Events. Also das kann auch mal sein, dass man irgendwie Pressetermine hat vor der Show und nach der Show oder so. Und dann ist man echt ausgebucht. Aber es gibt auch Tage, da hat man eigentlich sonst gar nichts weiter zu tun. Und man kann wirklich irgendwelche Aktivitäten machen in der Gruppe oder man kann Sightseeing machen. Und ja, in Australien waren wir Krokodile gucken. Es gehört auch irgendwie dazu, sich da auch irgendwie... Ja, das auch genießen zu können, dass man auch auf der ganzen Welt so, ja, unterwegs ist.
Also man hat durchaus auch die Möglichkeit dann einfach in der Freizeit noch ein bisschen was zu sehen und was zu machen.
Ja, und es sind ja auch Sachen, also ich finde es da auch total wichtig irgendwie, die Leute auch kennenzulernen, weil man performt ja für eine bestimmte Gesellschaft oder für eine Kulturgruppe und auch irgendwie die kennenzulernen, was sie gern mögen, was sie gern auch sonst machen. Auch so Sachen wie Kostüme zum Beispiel. Es gibt ja teilweise ganz kurze, kleine Kostüme. Ich bin meistens schon sehr bedeckt, weil ich es auch irgendwie wichtig finde, nicht ganz so im ganz kleinen Kostüm da rumzuhüpfen. Aber das ist natürlich auch wieder, ja, es kommt drauf an, in welchem Land man auftritt, kann sowas ganz, ganz falsch angenommen werden.
Oh ja.
Oder es kann total wichtig sein, dass es auch irgendwie dazugehört. Also solche Sachen sind ja auch wichtig und das sind auch Fragen, die man sich irgendwie stellt. Und deswegen finde ich es auch immer wichtig, dann auch das Land und die Kultur kennenzulernen.
Zum Schluss wollte ich dich noch fragen, jetzt Corona-bedingt ruhen ja wahrscheinlich die ganzen Aktivitäten. Verdienst du dann gerade überhaupt irgendwie was oder wissen? Ich meine, das ist ja ein Problem für die ganzen Künstler, jetzt auch Schauspieler oder Zirkusartist. Mhm. Wie geht das? Ich meine, Corona ist jetzt seit ungefähr März, so folgt uns das. Wie ist das? Ich meine...
Ja, also hast du hundertprozentig recht. Ich habe Glück, dass ich halt diese 2 Jahre lang im Moulin Rouge war ich sehr, sehr gut bezahlt.
Ja.
Und ich habe da noch ein bisschen Rücklagen. Mhm. Und davon lebe ich im Moment. Und ich hoffe, also ich habe jetzt eine Show wieder zugesagt, die ist in der Nähe von Kassel für Weihnachten. Und ich hoffe sehr, dass das auch stattfinden wird, weil jetzt gerade mit den Zahlen und so, ich drücke sehr die Daumen. Sonst, ja, es ist gerade für alle Artisten echt schwierig. Und ja, es ist schwierig, also es ist finanziell schwierig, aber man kann halt seinen Lebensstandard auch runterschrauben und es irgendwie hinkriegen. Was ich viel schwieriger finde, ist einfach dieses nicht auf der Bühne zu stehen. Also das ist einfach so ein tolles Gefühl und eine Sache, die mir so wichtig ist. Und es ist ja auch irgendwie so ein bisschen mein Lebensinhalt, dass man das nicht mehr hat, finde ich eigentlich noch viel schlimmer, als dass man kein Geld mehr bekommt.
Ja, es fehlt dir einfach dein gewohntes Leben und das, was dir auch Freude macht.
Dann. Ja, genau.
Ja. Und sieht man dich irgendwo in absehbarer Zeit auch mal in Ulm? Also wer jetzt dich gerne mal hier in Ulm sehen möchte, gibt es da die Chance? Oder ist das steht jetzt auch Corona-bedingt in weiter
Vielleicht
Ferne?
Vielleicht möchte mich ja jemand in Ulm sehen. Sag ich es mal so.
Also, wir wollen dich bestimmt sehen.
Ja, also ich würde mich total freuen, in Ulm aufzutreten. Ja. Es muss sich halt irgendwie die Gelegenheit ergeben. Mhm. Ich bin hier selbst noch nie aufgetreten und klar, natürlich wäre das eine super tolle Sache, aber es gibt ja im Moment nicht wirklich Shows und auch es ist einfach schwierig, die Gruppen irgendwie zu organisieren, die das auch angucken können. Aber klar, würde ich total toll finden. Und sonst glaube ich auch, das ganze nächste Jahr über werde ich wahrscheinlich eher in Deutschland auftreten, weil einfach gerade jedes Land so ein bisschen für sich macht, weil sie einfach keine Leute mehr einfliegen wollen von weit her. Und weil, ja, es ist auch, ja, es ist ein bisschen so eine Zeit, wo alle wieder ein bisschen mehr nach Hause kommen. Und deswegen, ja, also Ulm wäre toll und Deutschland ist auch schön.
Es gibt zumindest mal so einen Weihnachtszirkus oder gab es da, glaube ich, in die Zeit. Und ich weiß nicht,
ja,
ob die dann sowas auch irgendwo anbieten oder wie auch immer. Also zumindest mal, vielleicht, die Hoffnung besteht, vielleicht sehen wir dich ja auf jeden Fall mal wieder. Ansonsten werden wir deine weitere Tour in der Welt auf jeden Fall natürlich mit großem Interesse verfolgen. Wir wissen, da ist eine Ulmerin unterwegs und hat mich sehr gefreut. Ja, die Sendung ist tatsächlich schon am Ende. 59:20 leer. Insofern sind wir schon durch für heute. Ich freue mich, dass du da warst. Hat mir viel Spaß gemacht und ich danke dir fürs Kommen auf jeden Fall.
Ja, und super schön hier zu sein.
Damit sind wir am Ende. Das war die Plattform für heute. Mein Name ist Michael Trost und mein Studiogast war
Lea.
Genau. Und wir sagen vielen Dank. Um 17 Uhr geht es hier im Programm weiter. Wir sagen tschüss, macht's gut, bleibt dran und bis morgen gibt es auch wieder Plattform.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.